Ja, so viel Zeit haben wir. Der Predigttext heute aus Römer 14, die Verse 7 bis 13. Als Evangelium wir heute dran vom Weltgericht. Die Kerstin hatte ja schon darauf hingewiesen, wo Jesus dann sagt, was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern oder Schwestern habt ihr mir getan. Das wäre Matthäus 25. Aber ich habe mich für den Episteltext entschieden, weil das in gewisser Hinsicht auch anknüpft an die Gedankengänge, die wir in den letzten Wochen hatten. Letzte Woche hier im Gottesdienst, aber dann auch die Abendandacht in Brötchen zur Bergpredigt, zu den Seligpreisungen. Und heute Römer 14, 7 bis 13. Paulus schreibt, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was ich mit meinem Geld mache, ist meine Sache. Was ich mit meiner Zeit anstelle, ist meine Sache. Was ich mit meinem Körper tue, ist meine Sache. Das ist die Überzeugung unserer Zeit. Das wird auch so überall propagiert. Und wäre damit nur gemeint, dass es immer meine Entscheidung ist und kein anderer diese Entscheidung für mich treffen kann und darf, dann wäre das nicht falsch. Aber so ist es ja nicht gemeint, sondern es steckt dahinter vielmehr die Überzeugung, als hätten meine Entscheidungen keine Konsequenzen, als müsste ich mich vor niemandem rechtfertigen. So wird das ja benutzt. Im Sinne eines, es gibt kein richtig und falsch. Das ist das Credo unserer Zeit, nicht? Es gibt kein richtig oder falsch. Erlaubt und gut ist, was sich für mich gut anfühlt. Paulus zeigt uns, dass dieses Denken in Wahrheit ein verdrehtes Denken ist. Wir leben eben nicht für uns selbst, dass wir alles nach unserer Lust und Laune entscheiden könnten. Und darum hat Paulus mit diesen wenigen Worten dieses menschliche Denken vom Kopf gewissermaßen wieder auf die Füße gestellt. Wir gehören nicht uns selbst, wir leben für den Herrn und wir sind ihm verpflichtet. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und wir sind nicht nur Gott verpflichtet, sondern auch unseren Nächsten. Gut ist, was den anderen nützt und was ihnen hilfreich ist. Ich hatte mich nämlich gefragt, als ich die Epistellesung für den heutigen Sonntag anschaute, dieses Stück, dachte ich, da ist ja irgendwie ein Bruch drin. Paulus spricht darüber, dass wir Gott verantwortlich sind und dann sagt er unversehens, warum richtest du deinen Bruder? Aber da ist natürlich eine innere Logik. Wir sind Gott verpflichtet mit unserem Leben, aber auch unserem Nächsten. Deswegen sind schon gleich zwei Predigtteile, ne? Das drängt sich ja geradezu auf. Also ich beginne mit dem ersten Teil. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Viele Menschen heutzutage erleben teilweise schwere Sinnkrisen. Also wenn man im Internet mal guckt, ich habe das gestern gemacht, unter den Stichworten Sinn oder Sinnlosigkeit oder Krise oder Sinnkrise, dann kriegt man unzählbar viele Vorschläge. Und ich habe mal einige gelesen, einige Berichte, so Eigenberichte, Lebensberichte, aber dann auch so auf so psychologischen Seiten und so, ich habe mal ein bisschen geguckt. Und es dreht sich immer irgendwie um die Frage, wofür eigentlich das alles? Und auch wenn man so ein Gespräch, wir hatten jetzt mal ein Gespräch hier mit jemandem aus Pölzig, das war dann im Kern so, ne? Man stellt fest, so in der zweiten Lebenshälfte, das Leben geht ganz schnell dahin, man hat immer gearbeitet und so im Betrieb und dann steht man auf einmal da und sieht, ja, das Ende der Fahnenstange ist sichtbar, was war das jetzt eigentlich alles? Wofür? Worin besteht der Sinn all dessen? Man steht mit leeren Händen irgendwie da. Und das kann natürlich eine Feststellung sein und eine Frage, die einen niederdrückt, wenn man das plötzlich bemerkt. Das ganze Leben gearbeitet und was ist jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Wie will man denn darauf eine Antwort geben? Und da habe ich auf einer Seite gelesen, den Zusammenhang zwischen Sinnlosigkeit und Depression. Ne? Depression als eine Krankheit, deren tiefe Ursache vielleicht oder zumindest Mitauslöser eine tief empfundene Sinnlosigkeit ist. Interessant ist mir, dass bei Trauergesprächen immer wieder zutage tritt, dass ein und dasselbe Lebensmuster total unterschiedlich bewertet werden kann. Und zwar entweder im Sinne tief empfundener Sinnlosigkeit oder aber eben auch zufrieden. Beispiel, da wird das Leben erzählt der Mutter, die jetzt verstorben ist. Dann sagen die Kinder, das war ja eigentlich furchtbar, das war ja nur Arbeit und Arbeit und Arbeit und jetzt ist sie tot. Und dann tritt einem das so entgegen, ne? So diese Sinnlosigkeit und dieser Abgrund, der sich da auftut. Und dann frage ich, war ihre Mutter denn unzufrieden mit ihrem Leben? Nee, eigentlich nicht. Eine tief zufriedene Frau. Das ist doch merkwürdig, ne? Das ist doch merkwürdig. Es sind also gar nicht die Fakten, sondern die Deutung, die entscheidend ist. Wie deutet man das denn? Nicht die Umstände sind verantwortlich, sondern die Einstellung, die wir mitbringen, die macht den Unterschied. Und Paulus gibt ja hier in diesem Text dem Leben eine sehr weitreichende Einbettung, wenn er sagt, wir gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Er hat uns geschaffen, er hat uns das Leben gegeben. Und für Paulus bedeutet das ja auch noch mehr. Dieses Leben ist endlich, das wissen wir. Aber Gott hat uns auch erlöst, durch Christus berufen zu einem ewigen Leben. Das ist der Glaube des Apostels Paulus. Und da schreibt er an die Gemeinde, ihr seid Christen, ihr wisst, dass ihr euer Leben Gott verdankt, ihr wisst, dass ihr eure Erlösung Gott verdankt, die Vergebung eurer Sünden und die Zukunft, die Gott euch schenkt. Verdankt ihr alles Christus und ihr gehört dem Herrn. Diese Wahrheit gibt in der Tat Geborgenheit. Das gibt Geborgenheit. Aber natürlich kann es diese Wahrheit nicht geben ohne die andere Seite, dass nämlich, wenn wir ihm gehören, wir ihm auch verpflichtet sind. Natürlich. Aber was heißt das denn, dem Herrn zu leben? Würde ich jetzt eigentlich gerne, habe ich so gedacht, ob ich mal Zettel austeile, aber das dauert immer alles viel zu lange. Also ihr müsst den Zettel jetzt im Kopf haben. Was würdet ihr da draufschreiben? Was heißt das denn, dem Herrn zu leben? Oder für den Herrn zu leben? Aber warum schreibt denn Paulus nicht für den Herrn? Leben wir, so leben wir für den Herrn, sagt er ja nicht. Wir leben dem Herrn. Was heißt das? Da können ganz komische Vorstellungen aufkommen. Was soll ich denn eigentlich tun, wenn ich dem Herrn leben will? Gelten dann irgendwie nur so geistliche Dinge, da man sagt, ja, also das einzig Wahre ist beten, oder Bibel studieren, Gemeindearbeit machen, Mission vielleicht oder diakonisch tätig sein, das ist das Wahre, da lebt man dem Herrn, wohingegen dann so Alltagspflichten wie Arbeit oder Familie, was ja auch manchmal anstrengend sein kann, dann als weltlich angesehen wird. Könnte man ja denken, nicht? Im Mittelalter zum Beispiel war das so. Im Mittelalter, da wurde so gedacht, für Gott geht man ins Kloster und für sich selbst übt man einen Beruf aus und heiratet und kriegt Kinder. So ist das getrennt worden, ne? Geistlich, weltlich, total falsch. So ist das nicht. Wir leben dem Herrn heißt vielmehr, unsere Arbeit ist ein Gottesdienst. Ist ein Gottesdienst. So hat Luther das dargestellt, auch im Katechismus, nicht? Wenn ein Schuster zum Beispiel einen Schuh herstellt, dann ist das seine Arbeit. Und Luther sagt, das ist nicht seine Arbeit, sondern sein Beruf. Diesen Begriff gab es überhaupt gar nicht vor der Reformation. Weil Berufung heißt, Gott ruft mich ins Kloster, damit ich nur für ihn lebe. Das ist Berufung, ne? Wenn jemand als Mönch, da ist man von Gott berufen. Luther sagt, nein, dein Beruf ist, wenn du von deinem Vater das Schusterhandwerk lernst, ein Schuster zu sein. Und zwar vor Gottes Angesicht. Und dann heißt das, du baust einen Schuh, der möglichst lange hält. Und nicht irgendeinen Scheiß, der den Leuten von den Füßen fällt, damit sie sich dann schnell neue Schuhe kaufen müssen. Das ist nämlich übrigens Betrug. Kann man im Katechismus lesen, ne? So, und das heißt, unsere Arbeit ist ein Gottesdienst. Unser Familienleben ist ein Gottesdienst. Das ist nicht unbedeutend, sich hinzusetzen und mit den Kindern ein Spiel zu spielen. Und wenn das auch noch so idiotisch vielleicht ist, also Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel, fand ich immer eins der idiotischsten Spiele, die es überhaupt gibt, aber Kinder mögen das, dann spielt man es eben. Oder man kniffelt, auch total albern. Familienzeit ist aber ein Gottesdienst zur Ehre Gottes, weil er die Familie schenkt und weil in der Familie es um Beziehungen geht. Und wenn wir die nicht pflegen, dann ist es Mist. Und wenn wir unsere Freizeit gestalten, dann tun wir es dankbar, dass wir sie haben. Denn Gott schenkt freie Zeit. Zu Gottes Ehre können wir sie dann leben, das ist der Sinn. Und deswegen ist nichts sinnlos in unserem Leben, auch wenn das schnell vorbeigeht. Wenn man Fehler macht, wenn man vielleicht zurückblickt und sieht, auch ich habe hier manche Chancen verpasst oder auch Niederlagen erlebt. Wir gehören Gott, sagt Paulus, mit unserem ganzen Leben. Und zwar im Leben, mit all seinen Facetten gehören wir Gott und im Sterben auch noch. Ja, was soll denn da dann schiefgehen? Und das bedeutet also, dass an jedem Punkt meines Lebens ich meinen Wert beziehe und auch Sinn und Zukunftsperspektive beziehe von Gott, der mich durch Jesus Christus von Sinnlosigkeit und Tod erlöst hat und berufen hat zum Leben. Und ich glaube, dass die Sinnlosigkeit, die sich vieler Menschen bemächtigt und in Depressionen bringt, daher kommt, dass sie das nicht wissen und nicht glauben, dass Christus sie erlöst hat von der Sinnlosigkeit, die uns überall begegnet, wenn es nur dieses irdische Leben gibt, nicht? Das bemächtigt sich unserer. Viele Menschen sind gefangen da drin, kommen da gar nicht raus. Wo sollen die auch rauskommen aus dem Tunnel? Nicht? Denn die Frage beantwortet ja keiner, worin ist der Sinn? Müssen wir den selber konstruieren? Kann man mal fragen, was ist denn Sinn? Wilhelm Busch hat in einer Predigtreihe darüber berichtet vor Studenten und dann erzählte einer, das war noch so die Zeit, wo man dann sagte, Volk und Vaterland, dafür leben wir. Und dann kann man das hinterfragen. Sondern wenn das der Sinn deines Lebens ist, dann frage ich, wo ist denn der Sinn von Volk und Vaterland, die alle vergehen werden? Dann verschiebt man das Problem immer nur, nicht? Uns fehlt die Ewigkeitsperspektive, die Perspektive Gottes. Und deswegen ist alles so furchtbar. Wenn wir leben, als gäbe es Gott nicht, dann leben wir für uns selbst. Dann leben wir nicht dem Herrn, dann leben wir nur uns selbst. Und dann bleibt jegliche Perspektive aus. Und deswegen ist das kein Wunder, dass in einer zunehmend gottlosen Gesellschaft immer mehr Menschen dann an dieser inneren Leere leiden und krank werden. Weil die Fixierung auf unsere eigenen Wünsche uns in einen Kreislauf hineinbringt, der sich immer schneller dreht und es wird immer enger. Es ist eine Spirale, wo wir selber der eigene Mittelpunkt sind, ne? Dann stürzt man im Angesicht seiner eigenen Vergänglichkeit ins Nichts. Aber wer Gott lebt, der stürzt ins Leben. Die einen stürzen ins Nichts, die anderen fallen immer ins Leben. Und zwar auch dann, wenn es durch Leiden geht. Das ist ja so. Das Leben ist auch Leiden. Das ist uns auch nicht verheimlicht worden von Jesus Christus. Das hat er gesagt. Arbeit war sein Leben, das ist so ein Satz, der deutlich macht, hier wurde nicht Gott gelebt, hier wurde nicht in Verantwortung vor Gott gelebt. Denn Gott legt uns zwar die Arbeit auf, das sagt die Bibel, aber er begrenzt die Arbeit auch. Nicht? 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. 6, nicht 7. Arbeit kann nicht unser Leben sein, es ist ein Teil unseres Lebens. Und wo das Leben nur aus Arbeit besteht, da lebt einer für sich selbst, für seinen Erfolg zum Beispiel, für sein Ansehen, für sein Geld. Und darüber wird dann der Mensch arm, nicht? An Beziehungen, arm in der Familie zum Beispiel. Und dann sagt vielleicht der Familienvater, wo die Kinder total sich entfremdet haben und kein Kontakt mehr ist, ich habe das alles nur für euch getan. Ja, Quatsch. Das haben die Kinder nicht verlangt, dass der Vater immer nur arbeitet und nicht gesehen wird in der Familie am Tisch. Die hätten es sich anders gewünscht. Wenn irgendein Thema unseres Lebens, egal welches das ist, eine alles andere erstickende Bedeutung gewinnt, dann ist das nicht Gottes Plan und Gottes Absicht. Und dann leben wir auch nicht dem Herrn, sondern dann leben wir anderen Prinzipien nach. Sein Plan war es, dass bei aller Arbeit ein Ruhetag gibt und dass zum Beispiel auch alle Dinge, die unser Leben ausmachen, auch Ehe, Familie, auch Sexualität, was alles gute Dinge sind, einen bestimmten Raum und Platz haben. Und wenn irgendeines dieser Thema übergroß wird, dann verschlingt es alles andere. Und das ist übrigens die Eigenart von Götzen, kann man in Israel sehen. Die Götzen bemächtigen sich schleichend des ganzen Lebens. Nicht? Da fangen die erst einmal an und sagen, naja, wir glauben schon an den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber es gibt ja vielleicht auch noch anderes und dann gibt es Baalskult. Ne? Dann opfert man auch ein bisschen für Baal. Und wisst ihr, wo das dann endete? Dann haben sie diesem Götzen Baal ihre eigenen Kinder geopfert. In dem Wahn, dass dann Fruchtbarkeit und Segen und Fülle geschenkt wird. Merkt ihr, wie pervers das ist? Da ist ein Götze, hat immer die Eigenschaft, sich leise durch irgendeine Hintertür ins Leben zu drängen und dann aber mehr und mehr Raum zu gewinnen, bis das ganze Leben vereinnahmt ist durch diesen Götzen. Und deswegen ist Gottes Hass, denn das steht da in der Bibel, nicht, gegenüber den Götzen begründet. Gott hat eine Stinkwut und er ist eifersüchtig auch, dass sein Volk, dass seine Kinder ihm diesen Platz geben und nicht den Götzen. Warum? Nicht, weil Gott ein Eifersüchtiger ist, der das nötig hat, sondern weil es uns zerstört und weil wir seine Geschöpfe sind, die er liebt. Paulus führt jetzt diesen Gedanken einen Schritt weiter. Ich komme zu dem zweiten Predigtthema, was aber kürzer ist. Nicht nur vor Gott führen wir unser Leben in Verantwortung, sondern auch vor den Geschwistern. Also auch hier dreht Paulus die menschliche Sicht um und sagt, wir sind nicht der Mittelpunkt und der Maßstab. Wenn er sagt, warum richtest du deinen Bruder? Das heißt ja, wenn man einen Menschen richtet und anklagt, heißt das ja, man setzt sich selber zum Maßstab und sagt, ich beurteile, was gut und richtig ist und weil der da nicht reinpasst, klage ich ihn an. So funktioniert das ja ganz einfach mal gesagt. Und Paulus sagt, nein, nicht die anderen müssen sich rechtfertigen. So denken wir immer, nicht? Die anderen müssen sich rechtfertigen, wenn uns was nicht schmeckt. Paulus sagt, nein, sondern du musst dich rechtfertigen vor Gott. Du musst dein Verhalten rechtfertigen. Und wie willst du das denn begründen, wenn du deinen Bruder richtest oder anklagst? Das heißt, ich will das nochmal zeigen, wie Paulus so die Dinge umdreht. Unser Thema lautet oft, habe ich mich über jemanden geärgert? Das ist unser Thema. Ne? Ich habe mich über jemanden geärgert, jetzt musste er sich vielleicht entschuldigen oder so. Nein, die Frage ist umgekehrt. Wie kann ich so leben, dass die anderen nicht Ärgernis an mir nehmen? So sagt Paulus ja. Ne? Jeder achte vielmehr darauf, dass er nicht seinem Bruder, seiner Schwester einen Anstoß gebe. Paulus dreht das genau um. Was in unseren Herzen natürlicherweise vorhanden ist, dreht er genau um. Und es ist ein geistliches Geheimnis, dass wir je einsamer und ärmer werden, je mehr wir uns um uns selber drehen und zum Maßstab machen, und dass wir aber umso reicher und zufriedener werden, je mehr wir sehen, was den anderen dient und was der Gemeinschaft nützt. Da werden wir reich. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, wo Himmel und Hölle dargestellt sind. Das ist natürlich so jetzt nicht ernst zu nehmen. Es ist ein Sinnbild, es macht etwas deutlich. Es wird so gegenübergestellt, im Himmel und in der Hölle sind jeweils große Tische. An diesen großen gedeckten Tischen sitzen hungrige Menschen. Aber die Löffel sind viel zu lang. Sie sind unglaublich lang. Man kann mit diesen Löffeln nicht essen, weil, versteht ihr, ne? Man kriegt sie ja nicht in den Mund. Und darum herrscht in der Hölle Hunger und Gezeter, weil am reich gedeckten Tisch keiner satt werden kann, während im Himmel aber unter den gleichen Bedingungen alle satt werden. Denn im Himmel füttert einer den anderen quer über den Tisch mit dem langen Löffel. Das heißt, die Blickrichtung ist eine ganz andere. Nicht, was kriege ich und wie kriege ich, sondern die Blickrichtung ist, was hättest du gerne? Ich hätte gerne von dem Gelben. Ja, dann musst du es mir füttern, weil du den langen Löffel hast. Ist ja ein bisschen witzig. Aber im Grunde genommen bringt das genau auf den Punkt, worum es geht. Die Orientierung auf uns selbst mit unseren Bedürfnissen und so weiter wird uns am Ende arm bleiben lassen. Die Orientierung auf das, was dem anderen nützt, macht reich. Und deswegen sagt Paulus, wir werden am Ende einmal alle vor Gottes Richterstuhl gestellt. Und da ist es gut, wie die Kerstin Wesser uns ja auch schon gesagt hat, dass Christus nicht unser Richter ist alleine. Das ist er auch, aber er ist auch unser Anwalt. Er ist auch unser Anwalt, unser Bürger, unser Erlöser, der für uns genug getan hat, sodass wir befreit von Schuld ins Himmelreich eintreten dürfen. Wenn wir uns zu ihm halten, wenn wir uns seiner Gnade anbefehlen, dann wird er uns annehmen und die Sünden vergeben. Und nun sollen auch wir, das ist der Gedanke, den Paulus hat, für unsere Nächsten, für die Geschwister in der Gemeinde nicht die Ankläger und Richter sein, sondern wir sollen für den Nächsten der Anwalt sein, so wie Christus für uns. Das heißt, dass wir dem Nächsten Schuld bedecken, dass wir Helfer sind und stützen, dass auch andere auf dem Weg zum Leben nicht zu Fall kommen, sondern gefördert werden. Also jeder Christ ist dafür verantwortlich, dass am Ende alle ins Ziel finden und keiner soll seinem Bruder oder der Schwester zum Anstoß werden auf dem Weg des Glaubens. Das wäre nämlich schrecklich. Und dass solches in unserer Mitte geschieht, ist ein Wunder der Gnade Gottes. Aus uns selbst heraus kommt das nicht. Man steht nicht plötzlich morgens auf und sagt, ach, ich will alle Anklagen und Beschwerden, die ich so habe, fallen lassen jetzt einfach und danach trachten, was dem Nächsten nützt. Das passiert nicht von alleine. Das muss man Gott wirklich sagen und manchmal lange darum ringen. Und wenn man das tut, dann merkt man nämlich auch, was Verstrickung in Schuld bedeutet. Das ist nämlich wirklich schrecklich. Wenn man eine Sache, die man als nicht gut erkannt hat, loswerden möchte und man merkt, dass einem das anhängt wie die Pest, dann merkt man wirklich, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und dann ist auch der Schritt zur Barmherzigkeit mit dem Nächsten ein kleinerer Schritt. Wenn man das sieht, wie schwer man sich selber tut, nicht? Dann bekommt man auch ein weites Herz für den Nächsten, der es eben auch nicht schafft, an so und so vielen Punkten vielleicht immer wieder in dieselben Fallen hineintappt. Das wäre wirklich schön und ist auch ein Wunsch für die Gemeinde, dass da Menschen auch offenbar werden können mit den Dingen, an denen sie wirklich kranken, die auch unangenehm sind, die auch peinlich sind. Wisst ihr das? Wusstet ihr das schon, dass Schuld auch peinlich ist? Ich sehe es in den Gesichtern. Ist auch peinlich. Das möchte man doch nicht sagen. Das möchte man doch für sich behalten, nicht? Das ist auch der Grund, warum viele nicht beten können. Sagen die, ja, das mache ich mit mir selber aus. Nee, du betrügst dich selber. Das ist das, was du machst. Du betrügst dich selber und beraubst dich des Segens, weil das nämlich genau die Masche des Teufels ist, dass er uns in Schuld verstrickt und dann in die Einsamkeit treibt. Und man sagt, es ist so unangenehm, da möchte man nicht drüber reden. Man bleibt mit sich alleine in irgendeiner kleinen Zelle gesperrt, aus der man nicht raustreten kann. Das ist nicht das, was Christus für uns vorbereitet hat. Sondern da kann man raustreten und sagen, die Wahrheit ist in meinem Leben die, so abgründig und schrecklich die ist. Es wird mit Sicherheit einen Menschen in der Gemeinde geben, wo du mal hingehen kannst und sagen, das ist die Wirklichkeit. Und ich leide daran, dass es so ist. Und das ist der erste Schritt zur Befreiung. Das schenke Gott durch seinen Geist, dass es unter uns geschieht, und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.